ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Rein geht's in eine neue Woche SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Professor Axel Büther. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben einen spannenden Beruf. Sie sind Farbforscher. Mhm. Können Sie uns mal erklären, was ein Farbforscher ganz genau macht?
Also ich beschäftige mich mit dem Zweck, dem Nutzen von Farben. Die Frage, warum wir so viele Farben wahrnehmen. Es sind ja hunderte von Millionen Farben, die wir unterscheiden können. Warum unser Gehirn zu 60% tatsächlich damit beschäftigt ist, Farbinformationen zu dekodieren. Und warum in allen Bereichen unseres Lebens Farben eine Riesenrolle spielen, wie beim Marketing, wie beim Bauen in unserer gebauten Umwelt, bei unserer Kleidung, bei unserem Essen, aber kaum jemand was davon weiß.
Boah, jetzt sagen Sie, zu 60% ist unser Hirn damit beschäftigt. Das schockt mich gerade, weil dann ist ja gar nicht mehr so viel Kapazität für anderes Denken da.
Ist tatsächlich so, wir sind ja über unsere Sinne quasi ständig mit der Umwelt vernetzt und checken quasi jede Sekunde ab, nicht nur wie warm oder wie kalt ist es, ne? Muss der Körper mehr oder weniger innere Wärme produzieren, sondern auch die Frage, fühle ich mich wohl an diesem Ort? Deshalb sind Farben auch ganz wichtig für Wohlfühlen an Orten zum Beispiel, oder will ich hier wieder raus? Ne? Die Frage, irgendwie mag ich jemanden, der mir gegenüber sitzt, irgendwie kann ich ja auch, ne? Erstmal nicht wissen, wenn ich nicht mit dem geredet habe, also muss ich mir erstmal eine Meinung bilden. Und Farben sind da ganz, ganz wichtig wie andere Sinneswahrnehmungen, sich Erwartungshaltung zu bilden.
Wobei wir jetzt beide lustigerweise was Grünes anhaben, aber Grün ist ja nicht gleich Grün.
Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann die Dekade werden. Wir haben ja so Farben der 20er, 30er, 50s, 70s, kennen wir ja alle. Und wahrscheinlich sind die 2020er irgendwann die Farben so der umweltfreundlichen, der nachhaltigen Töne. Also wir haben keine schrillen Töne mehr, sondern sind ein bisschen gebrochen und gedämpft. Grün ist eine der Lieblingsfarben jetzt, also steigt immer weiter an, ne, in der Welt geworden. Und man sieht irgendwie, wenn man sich Farben anguckt, dass sie immer, ne, natürlicher werden, immer so ein bisschen was von Umweltfarben, aber so ein bisschen gedämpft und nachhaltig und irgendwie nicht zu laut und nicht zu grell werden.
Jetzt ist Gelb die Farbe von SWR 1. Welche Bedeutung kommt Gelb zu?
Ja, alle Farben haben ja ein großes Spektrum von Wirkung. Deshalb kann man nicht immer sagen, dass eine Wirkung tatsächlich mit einer Farbe korreliert. Wir haben ja mit die größten Versuche der Welt gemacht und wir haben Millionen tatsächlich von Gelb zum Beispiel in der Umwelt Fotos geschossen, wo Gelb vorkommt. Und haben dann so Cluster gemacht. Also was bei Ihnen ganz wichtig ist, tatsächlich das Sonnige an Gelb, so ein bisschen das Fröhliche, das Motivierende. Also ich habe Lust, tatsächlich mir das jetzt anzuhören, kommt darüber. Ja, es soll gute Laune vermitteln irgendwo und es soll Menschen auch ein bisschen wachrütteln und aktivieren.
Wobei in anderen Ländern haben Farben ja wiederum andere Bedeutung. Also Trauer ist so ein Beispiel, das ist bei uns schwarz. In Japan oder asiatischen Ländern ist es weiß. Haben Sie da noch mehr Beispiele?
Ja, das ist auch ein Teil meiner Forschung, tatsächlich rauszukriegen, wie viel ist angeboren und wie viel ist kulturell konnotiert. Und man kann tatsächlich sagen, dass die Bedeutung von Weiß und Schwarz ist bei allen Menschen gleich. Also dass Weiß mit dem Licht verbunden wird, mit dem Göttlichen, auch mit dem so Übersinnliches und eigentlich eher eine positive Konnotation hat. Während Schwarz tatsächlich eher was Dunkles, was Düsteres, irgendwie oft mit negativen Sachen assoziiert wird. Aber auch mit Autorität, ja, manchmal auch mit Minimalismus. Und bei Beerdigungen ist das so, dass dann immer die Frage ist tatsächlich, was möchte man signalisieren? Also bei uns hat sich das mit dem Schwarz auch erst seit der viktorianischen Epoche durchgesetzt, dass es so eine Farbe ist für endlose Trauer, für Verlust, Abschied. Also man geht zu einer Beerdigung und da ist nichts fröhlich. In anderen Ländern ist es tatsächlich so, wo Weiß verwendet wird, da steht dann eher die Wiedergeburt. Ja, irgendwie. Also dem anderen geht es jetzt besser. Ja. Man versucht irgendwie was Optimistisches zu sehen, Erlösung. Und dann kann man auch Weiß verwenden. Also die Bedeutung tatsächlich ist ähnlich. Aber man hat ein anderes Ritual, weil bei dem anderen der Verlust und bei dem anderen vielleicht auch die Erlösung im Vordergrund steht.
Farbforscher Professor Axel Büther heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Sie sind ganz nah dran an der Lebenswelt. Sie machen zum Beispiel Forschung dazu, warum Schülerinnen und Schüler bei besserer Farbgestaltung in der Rechtschreibung besser sind. Wie lässt sich denn sowas überhaupt überprüfen?
Es gibt tatsächlich Farben, die uns helfen beim Konzentrieren, was auch stark natürlich mit Licht zu tun hat. Vielleicht, wenn man über Farbe spricht, muss man sich klar machen, dass das Erscheinungsformen des Lichtes sind. Also wenn ich über Farben rede, meine ich natürlich auch immer die Qualität des Lichtes mit dazu. Also Oberflächen und Lichtfarben sind für mich eine Einheit. Bei den Schülern ist das so, dass tatsächlich, wenn man die Oberflächen im Raum eher etwas kühler gestaltet, also eher so ein bisschen bläulicher, weißer, ein bisschen heller, etwas entfärbt, also nicht so bunt macht, sondern eher so wie das Tageslicht zur Mittagszeit. Ja. Das ist auch immer ein bisschen bläulich und sehr intensiv und das Licht gleichzeitig auch in einem Kaltweiß macht, dann machen sie tatsächlich weniger Rechtschreibfehler und sind auch konzentrierter in Mathe, also machen auch weniger Fehler in Mathe. Und das hilft uns natürlich auch, ne, in jeder Büroumgebung bei der Konzentration. Deshalb machen wir Büros auch eigentlich immer eher in relativ kühlen Farben, wobei sie auch nicht zu kalt sein dürfen, weil wenn man tatsächlich einen Raum komplett blau streichen würde, müsste man die Heizung 3 Grad höher drehen. Ist also in unseren heutigen Zeiten schon ein Problem, weil man tatsächlich sich kälter fühlt. Ne? Also auch die Temperaturwahrnehmung erfolgt über Farben, ja? Also nicht nur über unsere Zellen in der Haut, die dafür zuständig sind. Und damit kann man natürlich zum Beispiel mit einem warmen Boden, also einem Holzboden zum Beispiel oder sowas, und wenn man dann die Wände ein bisschen kühler hält und das Licht ein bisschen kühler und intensiver macht, dann hilft das uns beim Konzentrieren und da kommen auch so eine Ergebnisse zustande.
Also das gilt dann nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern für uns, wer im Büro arbeitet, dann genauso. Wer das Glück hat, draußen zu sein, hat es wahrscheinlich am besten mit dem Tageslicht, oder?
Genau, wir imitieren damit ja tatsächlich die biologische Wirkung der Farben, weil natürlich das Licht zur Mittagszeit uns am meisten ja irgendwo auch zur Arbeit befähigt. Wir sind also am, sagen wir mal so, am motiviertesten. Warum ist das so? Weil das Licht dafür sorgt, also das kaltweiße Tageslicht, dass bei uns Serotonin auch im Körper irgendwie gebildet
wird. Das Glückshormon.
Ja, aber auch das, was uns leistungsfähig macht tatsächlich. Ja. Also Glück und irgendwie auch Motivation, ja. Leistungsfähigkeit hat viel damit zu tun. Wir können also die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler hochschrauben, unsere Leistungsfähigkeit hochschrauben, wenn wir es sehr hell machen. Ja, und dann so ein bisschen kühleres, so 6.500 Kelvin Tageslicht, so eine Farbtemperatur machen, also Tageslichtweiß. Und die Umgebungsfarben spielen dabei eine Riesenrolle, weil die Wände natürlich reflektieren und der Boden. Das heißt, wenn die jetzt wieder warm wären, dann wäre das Licht überhaupt nicht mehr kühl und motivierend. Das heißt, das muss das unterstützen. Das heißt, der Raum muss immer insgesamt gedacht werden. Problem jetzt aber, wer jetzt denkt, oh, haben wir da ein Rezept für unsere Schulen oder Büros? Wenn sie länger als 2 Stunden in diesen Räumen sind, dann kommt Hypernervosität dazu. Also Kinder werden hyperaktiv.
Ja.
Das heißt, das können Sie sich vorstellen, die Sonne bleibt ja nicht oben stehen. Also die würde ja 12 Uhr mittags quasi stehen.
So lange halten wir gar nicht durch.
Genau, und es würde quasi ständig bei uns irgendwie auf die Serotonintube drücken. Und dann merkt man, das können wir nicht aushalten. Also schlechte Idee, jetzt Räume komplett abzukühlen mit den Farben oder ganz hell und intensiv zu beleuchten, sondern wir brauchen tatsächlich wechselnde Umgebungsbedingungen, also wieder Pausenräume, die sehr, sehr schön warm gestaltet sind.
Da können wir vielleicht direkt ganz konkret mal in eine Hörerfrage gehen. Aus Leichingen schreibt uns nämlich Olaf Graul schon und sagt, ja, ich hörte schon früher mal, dass Farben das Leben beeinflussen können. Daher habe ich meine Wohnung farblich unterschiedlich eingerichtet. Orangetöne im Schlafzimmer, Gelbtöne im Wohnbereich, Blautöne im Badezimmer. Dazu habe ich überall extrem warme Lichtquellen installiert, um mich runterzufahren. War das Quatsch oder kann so etwas meinen Körper wirklich beeinflussen?
Ja, da hat er völlig recht. Also intuitiv genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Wir können tatsächlich mit einer warmen Lichtstimmung, auch einer warmen Umgebungsstimmung bei uns Wohlfühlhormone, Endorphinbildung im Körper anregen. Wir können uns runterbringen. Sie kennen das sicher auch von Wellnessbereichen irgendwo.
Bisschen
sehr viel
eher.
Holztöne, sehr viel warme Töne, irgendwie Licht ein bisschen runtergefahren. Ja. Na, ist ja auch schon so, wenn man diese Töne hat, dann reflektiert es auch nicht mehr so stark. Irgendwie ein bisschen dunkler, ein bisschen lauschiger und gemütlicher. Ja. Und dann ist tatsächlich so bei uns, dass wir einfach locker lassen können. Also das ist genau richtig. Wir müssen nur aufpassen, wenn es zu bunt wird. Ja, so ähnlich. Ich sage immer, Farben hat viel mit der Küche gleich. Also haben wir zu wenig Gewürze im Essen, dann schmeckt es fad und eintönig. Ja. Haben wir zu viel,
schmeckt man nichts mehr raus.
Dann kann man alles verderben. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man immer nur so viel Farben tatsächlich in der Umgebung hat, dass man sich noch wohlfühlt. Ne? Aber auch nicht zu wenig. Und Menschen sind unterschiedlich, deshalb muss man so ein bisschen gucken, was braucht jetzt der einzelne Mensch. Und wenn der Hörer sich seine Wohnung quasi so gefärbt und so sich wohlfühlt, dann ist es genau richtig.
Professor Axel Büther bei uns in SWR1 Leute. Wir sprechen über die Wirkung von Farben. Und es kam eine Frage ganz oft von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Wie beeinflusst denn eine Rot-Grün-Blindheit die Wahrnehmung? Was können Sie dazu sagen?
Ja, da sind wir wieder bei dem Teil der biologischen Wirkung von Farben, dass tatsächlich im Verlauf der Evolution unsere Farbwahrnehmung sich entwickelt hat. Das heißt, es sind immer mehr Farbrezeptoren dazugekommen. Wir Menschen sind ja Trichromaten, das ist die allermeisten von uns. Trichromaten heißt, wir haben 3 verschiedene Typen von Farbrezeptoren. Man sagt Rot, Grün, Blau, also kurz-, mittel- und langwelliges Licht, was dekodiert wird. Und durch die Mischung dieser 3 tatsächlich Frequenzbereiche entstehen halt die Millionen von Farbtönen, die wir wahrnehmen. Das hat sich aber in der Evolution, besteht ja quasi immer aus Mutation und Auslese, nicht gleich entwickelt, sondern wir haben tatsächlich ungefähr 8-9% der Männer, die nicht mit dem dritten Rezeptoren beglückt wurden. Da fehlt also der Rezeptor für das langwellige Licht. Das heißt, deshalb auch die Rot-Grün-Farbsehschwäche, wie man das heute nennt. Ja. Das heißt, die ganzen Warmtöne werden jetzt quasi anders dargestellt. Die fehlen also jetzt als Information im Spektrum. Die Menschen könnten also weniger tatsächlich auch Informationen in der Umwelt wahrnehmen. Dafür ist es aber so, dass Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche, also das sind fast nur Männer, ja, bei Männern 8-9% aller Männer haben diese Farbsehschwäche. Bei Frauen ist es jede tausendste Frau, kommt also nicht vor.
Ist einfach genetisch
so. Ja. Genau, genetisch sagt man jetzt, dass Frauen tatsächlich, es gibt auch Frauen mit einem vierten Rezeptortyp tatsächlich schon, das ist nur bei Frauen bisher entdeckt worden, die also noch die weitere Stufe der Evolution quasi in sich tragen, also nochmal Millionen mal mehr Farben sehen können, weil jede wird ja mit jeder gemischt. Frequenz, also eher so, Vögel haben das auch, Schmetterlinge haben das auch, also die können tatsächlich im ultravioletten Bereich noch Farben erkennen, wo wir überhaupt nichts wahrnehmen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wenn die Farbe nicht da ist, verschwinden ganz viele Informationen der Umwelt. Wenn Vögel also von oben gucken, dann sehen die am Urin der Mäuse tatsächlich Raubvögel. Lohnt sich das da zu warten? Ist die Maus noch da oder ist sie schon weg oder so? Also wir sehen überhaupt nichts.
Ne? In der Natur natürlich ganz wichtig.
Genau, und deshalb gibt es unglaublich viele Mechanismen. Bei Männern ist es tatsächlich so, dass die nicht so beglückt worden sind. Und wir erklären uns, dass das Frauen tatsächlich stärker auch eine kommunikative Funktion haben. Also ich habe ja in meiner Promotion zur Semiotik des Anschauungsraums promoviert. Das ist also, dass der ganze Raum, den wir sehen, ein Sprachsystem ist. Das hat also Bedeutungen, die wir wahrnehmen, aber auch Wirkungen, die unser Verhalten manipulieren.
Ja.
Das heißt, Farben sind ja der wichtigste Teil der visuellen Kommunikation. Alles, was wir sehen, über Farben wahrgenommen wird. Und die steuern unser Erleben und Verhalten. Bei Männern ist es so, dass es wahrscheinlich evolutionsbiologisch nicht so wichtig war wie für Frauen, tatsächlich Farben zu dekodieren und damit auch besser zu kommunizieren, mehr zu sehen und einfach auch vorher zu wissen, wie etwas ist.
Wie ist es denn, wenn dieser Sinn nicht vorhanden ist? Brigitta hört uns in der Schweiz und schreibt uns gerade, sie ist blind und sie kann sich an Farben noch erinnern. Ihr Mann ist bereits von Geburt an blind. Wie ist da eine Farbwahrnehmung?
Das war auch in der Promotion tatsächlich bei mir der wichtigste Teil. Ich habe also angefangen, sehr, sehr viel über Farben zu forschen, habe dann zufällig einen Spaziergang mit zwei blinden Menschen gemacht durch die Stadt und habe gesagt so, wie nehmt ihr denn jetzt diese Stadt wahr? Und dann kam raus, okay, die Stadt besteht aus lauter Dingen, die man hört. Also man hört quasi Räume, man hört Gebäude, man hört Orte, man hört Menschen, man tastet sie.
Farben kann ich nicht hören.
Und im Prinzip besteht diese ganze Welt blinder Menschen tatsächlich so wie uns. Die ist eine in sich schlüssige Welt, die wir eigentlich so nicht haben. Also wir wären total hilflos, wenn wir die Augen zumachen. Wenn jemand aber erblindet, dann kommt es tatsächlich zu dem Effekt der sensorischen Deprivation. Also unser Hauptsinn fällt aus.
Ja,
und das wird im iranischen Gefängnissen zum Beispiel als Folter angewendet. Wir werden also tatsächlich der sinnlichen Vielfalt beraubt. Es gibt also kaum noch Geräusche, es gibt kaum noch Farben. Es wird alles weiß und dunkel und geschmacklos. Und im Prinzip ist niemand spricht mehr mit einem. Und dann passieren tatsächlich Halluzinationen. Ja, es irgendwie man wirkt deprimierend, deshalb fallen ja auch viele Menschen, die erblinden, erstmal in ein Loch, sind depressiv. Und dann muss man anfangen, tatsächlich, das ist ja dann auch die Reha, die dann damit anfängt, einen neuen Raum, eine neue Lebenswirklichkeit zu konstruieren. Also unser Gehirn konstruiert ja aus all diesen Sinnesreizen für uns eine Vorstellung von der Lebenswirklichkeit. Und wir merken das in der Biologie eigentlich immer ganz gut. Die Vorstellung von Lebenswirklichkeit hat von den Sinnen zu tun, ist also für Tiere, für Pflanzen völlig anders als unsere.
Wobei ich als Blinde dann vielleicht Graustufen wahrnehme oder wie ist es farblich gesehen?
Also wenn man völlig blind ist, hat man keine visuellen Reize mehr. Es gibt da natürlich irgendwie immer noch Restwahrnehmung bei manchen, die schon als blind quasi irgendwie auch deklariert werden. Wenn man gar nichts mehr wahrnimmt, dann muss man sich auf seine anderen Sinne verlassen und die werden dann auch besser. Die sind also bei Menschen, die sehen können, total vernachlässigt. Wir wissen also nicht, wie andere Menschen riechen. Ja. Wir wissen auch wenig, wenn wir die abtasten, wie jetzt die Profile sind, zum Beispiel irgendwie der Gesichter oder des Körpers. Ne? Und andere Dinge, irgendwie, wir können viel weniger aus der Stimme raushören als blinde Menschen zum Beispiel. Also insofern wird man immer beschenkt tatsächlich und kann dann in anderen Sinnesregionen mehr wahrnehmen. Hunde zum Beispiel, die ja auch diese Rot-Grün-Sehschwäche haben, die haben tatsächlich eine dreidimensionale Geruchswahrnehmung. Die können also hören, die können riechen, wenn die im Raum sind, ob da jemand vorher war und wie lange die Person schon weg ist.
Professor Axel Büter bei uns. Haben Sie eine Lieblingsfarbe eigentlich und kaufen danach ein?
Also ich bin fahre sehr stark auf den Bereich der sogenannten femininen Farben ab. Ich mag also sehr gerne Orange, Gelb, Violett.
Deswegen das rosa Hemd?
Aprikot, rosa tatsächlich. Also bin immer in der falschen Abteilung, wenn ich einkaufe. Also eine Lieblingsfarbe würde mir schwer fallen. Das wäre so, als wenn Sie einen Musiker nach seinem Lieblingsnoten fragen würden.
Ja, am liebsten das ganze Spektrum wahrscheinlich dann, weil es so viel gibt.
Genau, also ich entdecke auch wahnsinnig gerne neue Farben und probiere die aus.
Wie beeinflusst denn Farbe unser Kaufverhalten?
Ja, im Marketing sagt man, dass 70% tatsächlich der Kaufentscheidung über Farbe getriggert werden. Das ist, da Farbe ja zu 99% unbewusst wahrgenommen wird, hängen wir quasi an unsichtbaren Fäden bei unseren Kaufentscheidungen, ob im Internet, wenn wir surfen, oder auch im realen Laden. Und man sagt im Marketing, also wenn wir losgehen, zum Beispiel Produkte einkaufen, gehen zum Regal und nehmen das in die Hand, dann haben wir es schon fast gekauft. Also diese Fernwirkung ist tatsächlich sehr wichtig.
Dabei denken wir immer, wir sind individuell und treffen selbstständig Entscheidungen. Ist nicht so, ne?
Ja, in den Neurowissenschaften merkt man ja, wie viel tatsächlich auch beeinflusst werden kann, wie wir manipuliert werden. Ne? Bleiben wir mal bei der Nahrung zum Beispiel. Wir wissen also ziemlich genau, dass natürlich biologisch ja Farbstoffe auch Nährstoffe sind. Das heißt, wir können uns in den Farben des Regenbogens auch wunderbar gesund ernähren. Was machen wir aber, wenn wir hochverarbeitete Nahrungsmittel haben? Da werden natürlich jede Menge Farbstoffe reingegeben.
Ja,
das heißt, Fleisch sieht 3 Wochen später noch frisch aus, weil es einfach rot gefärbt wird. Ne? Und andere Dinge sehen gesund aus, obwohl sie völlig ungesund sind. Also es funktioniert. Und wenn jemand eine frische Packung Milch rausholt, weil die irgendwie von den Farben einen frischen Weißklang hat oder vielleicht auch nochmal so ein bisschen was Grünes, was Ökologisches oder was Beiges da drauf hat irgendwie, dann guckt man kaum noch auf das Haltbarkeitsdatum, sondern ärgert sich vielleicht, wenn man zu Hause ist, dass sie schon wieder abgelaufen ist. Also Farben sind tatsächlich für uns etwas, was wir nicht merken, was wir unbewusst nehmen, um Produkte auszuwählen.
Wie weit geht denn diese Beeinflussung durch Marketing und PR dabei, dass wir es nicht wahrnehmen? Also haben Sie ja Beispiele jetzt, wir sind viel im Internet aktiv. Merken wir dahingehend irgendetwas? Können wir da Unterschiede ausmachen? Plötzlich eine andere Farbe?
Wenn wir da professionell einsteigen ins Marketing, vielleicht so ein Schnellkurs fürs Marketing, auch wieder die biologischen Funktionen von Farben sind wichtig. Also Farbe schafft Identität, also Marke.
Ja. Ja,
Sie sehen das an den Logos natürlich sehr gut, dass man Logos ja kaum beziffern kann in Wert von großen Markenunternehmen. Die werden nur sehr selten gewechselt, wie bei McDonald's zum Beispiel, was ja auf grün umgestiegen ist, ne, von so einem Rot-Gelb irgendwie, weil es einfach glaubwürdig machen wollte nach Auskunft seiner CEOs, dass man jetzt auch ein nachhaltigeres und gesünderes Unternehmen ist, so von seinem Angebot. Ansonsten werden natürlich Marken sehr stark gehalten, also Identität, Orientierung für den Kunden. Es ist Werbung natürlich sehr stark, weil wir fahren auf Farben ab und kaufen schöne Farben lieber als Farben, die wir hässlich finden. Es ist aber auch Verstecken. Wir können also Merkmale des Produkts verstecken. Wir können warnen mit Farben.
Angebote gibt es oft in Rot, habe ich festgestellt, ne?
Ja, genau. Und das sind zum Beispiel so Warnfarben. Ja. Also wenn wir so Rot nehmen oder Neontöne, so ein richtiges leuchtendes Orange, da gehen die Blicke automatisch hin. Ja, und das, da können wir uns gar nicht gegen wehren. Wenn wir das tragen oder Produkte damit sind, dann gucken wir erstmal hin. Und dann nehmen wir die Botschaft zur Kenntnis, selbst wenn wir gerade nicht nach Angeboten gucken wollten.
Jetzt gerade, heute gibt es unglaublich viele Rabatte. Auch da muss man ganz besonders hingucken, auch auf die Farben dahingehend. Haben Sie da Tipps, dass Sie uns nicht manipulieren lassen?
Naja, Sie müssen wissen, dass Sie natürlich von der Werbung manipuliert werden. Das ist die Aufgabe von Werbung. Das heißt, wenn irgendwie ja, so ein Rabatt dran ist, ne, Rabattmarke, so ein oranger Sticker oder auch Discounter natürlich auch sehr stark irgendwie damit arbeiten, dass sie ihre Farben alle günstig aussehen lassen. Ja. Also wir hatten mal einen Supermarkt, wo wir sagen, lass uns das doch alles ein bisschen wertiger aussehen. Nee, die Leute denken sofort, das ist teuer bei uns, das muss alles günstig aussehen. Also die Farben werden natürlich auch tatsächlich manipuliert, dass es günstiger aussieht. Es muss aber nicht günstiger sein. Also wir wissen, Orange heißt, da will jemand sagen, es ist ein Angebot. Wir sollten aber sehr genau prüfen, ob es tatsächlich günstiger ist.
Professor Axel Büter ist bei uns in SWR1 Leute. Als Farbforscher sind Sie regelmäßig in Krankenhäusern unterwegs. Um was genau da zu erforschen?
Ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Wir sind tatsächlich vor 8 oder 9 Jahren das erste Mal in ein Krankenhaus gerufen worden. Da ging es darum, dass ein Pfleger eine Wand streichen wollte. Ja, und dann hat man gesagt, kann jetzt nicht jeder in einem Krankenhaus irgendwie anfangen, die Wände zu streichen, wie er möchte. Hol dir doch mal professionelle Hilfe. Dann hat er gegoogelt und kam zu mir. Ich dachte, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe zu beraten, wie Wände gestrichen werden. Aber ich komme mal vorbei. Und dann haben wir ein erstes Forschungsprojekt da mit der Chefärztin Frau Dr. Webger gestartet im Universitätsklinikum Wuppertal. Sie sagte, es ist gerade Jahr des Delirs. Also Delirium ist eine schwere Störung, tatsächlich postoperative Störung, wo Menschen tatsächlich auch versterben. Hat gesagt, wir gucken gerade medizinisch, was wir machen können. Versuchen wir mal, die Räume zu testen. Und dann haben wir tatsächlich nur gestrichen und die Leuchtmittel ausgewechselt. Also warmes Licht in den Patientenzimmern gemacht, etwas tageslichtartige Atmosphäre in den Fluren, was zum Beispiel bewirkt hat, wenn Menschen die Intensivzimmer betreten haben, dass sie leiser wurden. Man konnte alle Lärmampeln abschrauben, weil wenn man in eine wärmere, geborgene Atmosphäre kommt, wo auch die Wandfarben entsprechend so aus erdigeren Tönen, so erdige Grüntöne, Gelbtöne, Ockertöne gestrichen worden sind. Die Patienten haben sich wohler gefühlt, haben wir in der repräsentativen Umfrage so fast 50% wohler gefühlt, nur durch einen Umstrich der Farben.
Wahnsinn,
man,
ne?
Was fast nichts kostet, weil man kann es ja eh gleich so streichen, freundlicher machen. Und tatsächlich konnten wir den Medikamentenverbrauch, also vom Psychopharmaka, um ungefähr 35% senken auf den Intensivstationen, was eine große Wirkung gehabt hat, gerade auf die Schulmediziner, die sowas eigentlich nicht glauben wollten. Und dann hatten wir einen großen Fan, wir haben das mehrfach wiederholt, auf anderen Intensivstationen. Wir haben dann noch beim Personal nachgehalten, weil wir auch die Personalräume umgestrichen hatten und da Farben genommen haben, die nichts mit den Arbeitsräumen zu tun haben. Und dann haben die gesagt, vorher haben sie sich ewig über Arbeit unterhalten. Jetzt konnten sie durch den Atmosphärenwechsel sofort abschalten, Pause machen und das hat sie richtig, ne, also es regeneriert tatsächlich auch. Und der Krankenstand beim Personal ist durch die Wohlfühlatmosphäre auf den Stationen um 30% zurückgegangen.
So wichtig, weil uns so viele Pflegekräfte fehlen. Also mit solchen Mitteln kann man schon viel erreichen.
Ja, da wir sind ja jetzt im Moment tatsächlich dabei, die Helios-Kliniken komplett, also ein Basiskonzept zu machen für alle Helios-Kliniken. Das heißt, aus der einen Wand des Pflegers sind jetzt 100 Krankenhäuser geworden, die wir umgestalten. Andere Krankenhäuser, Deutschland, Österreich, Schweiz, lassen sich davon anregen. Und so ist man tatsächlich, das heißt ja oft, man besser ein kleines Licht anzuzünden, als über die große Dunkelheit zu fluchen. Also diese eine aktive Maßnahme des einen Menschen hat dazu geführt, dass die ganze Krankenhauslandschaft sich tatsächlich in einem Wandel hin zu mehr Aufenthaltsqualität, zu mehr Wohlfühlen befindet.
An die weißen Kittel der Ärztinnen und Ärzte haben sich noch nicht gemacht.
Das ist ein interessanter Effekt, weil auch das macht was aus. Ist tatsächlich so, wir haben festgestellt, beim Pflegepersonal, auch auf Kinderstationen ist es super, wenn nicht weiß gepflegt wird, sondern die Kinder haben viel mehr Vertrauen und sind viel mehr geneigt, irgendwie auch in Interaktion zu treten, wenn die Kittel halt eher pastelliger sind, der Pflegekräfte. Also auch nicht so krasse Farben. Bei Medizinern ist es so, dass es hilft. Ja, wir vertrauen denen tatsächlich mehr, wenn sie weiß sind. Also es ist eine Farbe, die ihnen medizinische Autorität vermittelt. Und gerade auch, wenn es jüngere Ärztinnen und Ärzte sind, dann ist es tatsächlich so, dass sie teilweise auch angemacht werden oder gar nicht ernst genommen werden, wenn in ihrer Freizeitkleidung angetroffen werden. Da hilft so eine weiße Uniform tatsächlich auch für mehr Respekt.
Aber sich klar zu machen, es ist dann einfach eine Uniform in dem Fall. Ist denn die Wirkung von Farbe da bei Männern und Frauen gleich? Haben Sie da Forschungsergebnisse?
Es ist tatsächlich so, dass Frauen sehr viel besser Farben wahrnehmen. Also nicht nur in der Biologie der Farbwahrnehmung sind sie bevorteilt, sondern auch wenn wir Umfragen machen zum Beispiel, können sie auch selber ganz gut machen. Wenn sie mal mit ihrem Mann sprechen oder der Mann, die Männer mit ihren Frauen sprechen, die Frage beim letzten Besuch, wie sah denn die Wohnung des Gegenübers aus? Was hatten denn die Leute an? Wie ist denn die Haarfarbe? Wie ist denn meine Augenfarbe, Schatz? Dann wird man merken, Männer haben nicht so eine gute Wahrnehmung. Die wissen das oft nicht. Frauen schon. Ja? Das heißt, sie sind biologisch darauf getrimmt, viel genauer zu beobachten, weil das emotionale Regungen tatsächlich sind. Das sind Befindlichkeiten von Menschen. Man kann sehen, geht es einem gut, geht es einem schlecht? Wie ist jemand drauf? Charaktereigenschaften ablesen, aber auch Handlungen, die gleich zu erwarten sind.
Das ist wirklich erstaunlich, wie Farben uns beeinflussen. Wir haben schon vieles gehört heute Vormittag von Professor Axel Büther bei uns in S-Wanns Leute. Jetzt wollten wir darüber sprechen, dass Sie regelmäßig in der forensischen Psychiatrie sind, um dort was genau zu erforschen.
Ja, aus den Krankenhäusern sind wir tatsächlich jetzt auch in vielen anderen Bereichen unterwegs. Was für mich neu war, war tatsächlich auch Gefängnisse oder halt die forensische Psychiatrie. Es geht immer davon aus, dass Mitarbeiter tatsächlich und Mitarbeiterinnen um Hilfe rufen, also sagen, hey, können Sie bitte hier irgendwie zu uns kommen? Wir haben gehört irgendwie, ne, dass das hilft und dann schaue ich mir das an. Also ich spreche meistens, mache so eine Anamnese. Also für mich ist das eine therapeutische Aufgabe. Deshalb gibt es für mich auch eine Anamnese, also das, was Ihr Ärztin, Ihr Arzt am Anfang macht. Ich stelle also genau fest, was fehlt den Menschen. Wie arbeiten die? Was für Wirkungen brauchen sie? Und dann versuche ich, diese Wirkungen in Farben zu übersetzen. Das schreiben wir uns genau auf. Also ich höre zu, was Menschen brauchen und komme nicht mit meinen Vorstellungen auf sie zu. Und dann versuche ich, das, was sie brauchen, in Farben zu übersetzen. Und hinterher mache ich dann eine Untersuchung dazu, inwieweit haben wir das auch erreicht. Und bei der forensischen Psychiatrie, da ist ja sehr viel Gewalt tatsächlich da. Es sind psychisch schwer gestörte Patientinnen und Patienten, die dort auch den Mitarbeitern sehr viel zu schaffen machen. Die tun da Unglaubliches für uns. Also auch in den Gefängnissen. Der Krankenstand ist gigantisch hoch. 30-40% sind ständig krank. Und da ist natürlich auch von den Leitungen, die sagen dann, hey, wenn ihr was tun könnt, ja, also dass die sich wohler fühlen und dass wir den Krankenstand senken, dann können wir auch wieder mehr Reha für unsere Patienten machen. Dann können wir die aufnahmefähiger für Therapien machen und so weiter. Also geht es mir in erster Linie, geht es mir vor allen Dingen darum, natürlich nicht so, stehen nicht so die Patienten im Fokus, dass die sich wohlfühlen, sondern das ist eher ein Nebeneffekt. Also eigentlich geht es darum, dass das Personal sich wohlfühlt, dass sie besser arbeiten können. Und das Wohlfühlen der Patienten wiederum ist wichtig, damit die auch therapiefähig werden.
Was haben Sie da genau und konkret umsetzen können? Was ist da anders als in den Krankenhäusern vielleicht?
Also da ist natürlich ganz stark ein Punkt, dass wir uns mit den einzelnen Schicksalen beschäftigen. Also wenn man anguckt, was haben die für Störungen? Ja, also Angststörungen sind zum Beispiel wieder anders, als wenn jemand irgendwie Napoleon sein möchte, ne? Und alle rumkommandiert und so weiter. Also dann gucken wir uns genau an, was brauchen da die Menschen? Na, und dann versuchen wir, der eine braucht eher eine Höhle, wo er sich zurückziehen kann und ist dann friedlich irgendwie und geht nicht mehr so auf seine auf das Personal zu und, ja, und attackiert die vielleicht nicht mehr, sondern ist dann einfach, ne, friedlich und summt dann vor sich hin in der Höhle.
Das heißt, Sie haben eine Höhle gebaut?
Ja, dann können wir mit Farben im Prinzip eine Höhle bauen. Also wir müssen die gar nicht modellieren, sondern wir können einfach ein bisschen erdigere Farben nehmen, ein bisschen dunklere Farben nehmen, das ein bisschen wohliger machen, das Licht absenken. Ne, vorher haben die teilweise, wenn sie sich das angucken, glauben sie das gar nicht. Also sie stellen ihre Matratzen tatsächlich vor das kleine Fenster in ihrer engen Zelle.
Damit es ein bisschen dunkler wird.
Damit es noch dunkler wird, damit sie noch mehr abgeschottet werden, tatsächlich nach draußen. Und dann gucken wir, was haben die für Bedürfnisse? Ja, und wie können wir die so weit mit sich in Einklang bringen, dass sie überhaupt therapiefähig werden?
Welche Reaktionen erleben Sie da, wenn Sie sagen, dass die Menschen therapiefähig werden? Haben Sie ein Beispiel, ein konkretes, eine Geschichte?
Ja, wir haben tatsächlich eine Geschichte, wo ein Patient tatsächlich so weit zur Ruhe gekommen ist, dass man seine Bewachung, die rund um die Uhr stattfinden musste. Also er hatte so eine intensive, sagen wir mal so Aggression nach draußen, so einen intensiven Betreuungsbedarf, dass man ihn, wenn man ihn mit Farben im Prinzip zur Ruhe bringt, also Farbe und Licht, also mit Atmosphäre zur Ruhe bringt, dass dann die, na, dass der Mensch dann im Prinzip anders auf andere Menschen zugeht auf einmal, also ein ganz anderer Mensch wird. Na, und dann auch die Betreuung tatsächlich auf Normalmaß reduziert werden konnte, was natürlich auch wieder sehr viel Geld spart, aber es den Menschen, die betreuen, auch sehr viel einfacher macht.
Professor Axel Büther, ist das denn eigentlich in der Natur auch so, was bei uns Menschen jetzt gerade schon besprochen worden ist? Wie ist es da, wenn wir da auf Tiere und Pflanzen gucken? Wie nehmen die Farbe wahr? Ganz unterschiedlich.
Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, ein Erweckungserlebnis, tatsächlich von der Wahrnehmungspsychologie in die Farbpsychologie einzusteigen. Und wegzukommen von der Physik, wo ja noch Goethe als Vorläufer, vielleicht erster Farbpsychologe irgendwie versucht hat, die Wirkung von Farben herzuleiten, tatsächlich in die Biologie zu gehen. Das heißt, in der Pflanzenwelt merken wir, wir haben 270.000 Blütenpflanzen, die nur über Farben mit ihrer tierischen Umwelt kommunizieren und damit ihren Lebensraum erweitern, indem sie tatsächlich natürlich ihre Samen über die Tiere irgendwie weiter verbreiten können, damit einen Standortvorteil haben und damit diese ganzen wunderbaren Blütenfarben ausbilden. Wir haben das Chlorophyll, das schon die Einzeller hatten vor 4 Milliarden Jahren, als das Leben entstanden ist. Das ist nicht nur Photosynthese, sondern Pflanzen orientieren sich, wachsen zum Licht. Also heute noch die besten Standortbedingungen, der grüne Farbstoff, Pflanzenfarbstoff Chlorophyll. Als das erste Pigment in dieser Richtung. Dann haben wir eine Erweiterung der kambrischen Revolution, tatsächlich unter Wasser, die Korallenriffe, über 5000 Korallenarten, die über Farben kommunizieren.
Haben Sie ein Beispiel, wie das bei denen geht? Welche Farbe für was steht da?
Nee, das ist ganz interessant, weil natürlich, wenn Sie sich angucken, da natürlich auch wieder die Fische tatsächlich mit den Korallen, die haben bestimmte Aufgaben jetzt auch, diese von Schädlingen zu befreien zum Beispiel auch oder irgendwie dafür für Licht zu sorgen, Nahrung zu finden und die Pflanzen haben was davon, tatsächlich wie unsere Blütenpflanzen, haben auch die Korallenriffe was davon, dass tatsächlich Tiere da sind, die sie in Ordnung halten. Ja? Und die Tiere wiederum haben nicht nur die Farbwahrnehmung, finden nicht nur ihre Nahrung über die Farben, sondern die kommunizieren natürlich auch in den Arten. Und manchmal leben da tatsächlich viele tausend Arten in diesen Riffen. Und da hat die Natur, weil die einzelnen Farbtöne nicht mehr so gut zu unterscheiden sind, tatsächlich Fleckenmuster, Streifenmuster und ganz fantasievolle Farbkombinationen entworfen. Das heißt, das Prinzip der Evolution ist tatsächlich nicht Fressen und gefressen werden, also Brutalität, sondern Kreativität. Das heißt, die kreativsten Tiere, die setzen sich durch.
Könnten Sie sagen, also gelb-grün gestreift steht für, ich denke jetzt gerade wie an den Fliegenpilz, rot und weiße Punkte, Vorsicht Gift, und wie ist es beim Korallenriff?
Ja, dadurch, dass wir da Millionen von Farben haben, Sie müssen sich das vorstellen.
So komplex, ja.
Also das ist so komplex, dass man jetzt nicht sagen kann, die eine Farbe steht für etwas. Wir wissen nur, wenn wir die Fische entfärben würden, würden die sterben. Wenn wir die Korallenriffe entfärben, würde das ganze Leben dort verenden. Wir sehen das bei diesen weißen Bildern von weißen Korallenriffen, die sind tot.
Ja.
Genauso ist es mit den Blütenpflanzen. Wenn wir die entfärben würden oder die Früchte im Prinzip, dann würde diese ganze Kommunikation zum Erliegen kommen und die Pflanzen und die Tiere würden aussterben. Man sagt so ungefähr 25% tatsächlich irgendwo der Tierarten kommunizieren über Farben. Ja, und für die wäre es tatsächlich das Todesurteil, wenn man die Umwelt entfärben würde. Oder auch, wenn wir weniger Parks, Gartenanlagen haben, würde das natürlich auch den Tierbestand dezimieren.
Wobei Farben ja durchaus besetzt sind. Also gerade, ich denke, bei den Vögeln, die dann wissen, manche Beeren, die rot sind, sind auch giftig. Also die werden dann nicht gefressen. Es ist ja schon so ein bisschen ein Farbschemata da. Oder täusche ich mich da?
Das ist total interessant, weil man braucht natürlich auch kein Gehirn tatsächlich, um über Farben zu kommunizieren. Sieht man bei den Pflanzen ganz gut. Das ist nämlich einfach Evolution. Also Mutation und Auslese. Das heißt, die erfolgreichsten Kommunikationsmechanismen für eine Pflanze erlauben es tatsächlich, Tiere auszuwählen, die genau diese Beeren fressen oder genau auf diese Blüten stehen, die für die am erfolgreichsten ihre Gene weitergeben, ihre Samen transportieren. Und andere werden abgeschreckt. Das heißt, das ist ein ganz feines Kommunikationssystem. Und da viele Tiere, also wie jetzt zum Beispiel Vögel, Schmetterlinge, aber auch andere Insekten, sehr viel mehr Farben wahrnehmen als wir, ist eine unglaubliche Farbenpracht tatsächlich im ultravioletten Bereich. Kann man heute mit Geräten sichtbar machen, ja, dass Pflanzen auf einmal unglaublich schöne Muster haben, die für uns weiß sind, ja, in diesen Farbbereichen. Und das ist total wichtig dann für die Schmetterlinge, die das zum Beispiel anfliegen. Die haben bis zu 15 Farbrezeptoren. Wir haben 3, hatte ich ja schon erwähnt. Das heißt, die Farbenwelt der Schmetterlinge irgendwo, die können wir nur von träumen.
Wann ist Farbe zu viel für uns Menschen? Professor Axel Büther, als Farbforscher können Sie wahrscheinlich auch das beantworten.
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich werde tatsächlich immer zur Hilfe geholt, wenn zu wenig Farbe da ist, sensorische Deprivation. Also wir fühlen uns quasi irgendwie trist, deprimiert, vielleicht auch sensorisch nicht angeregt. Und ich werde geholt, wenn zu viel Farbe da ist, also es zu stark bunt wird, weil es uns zu stark anregt, weil es irgendwie Hyperaktivität fördert und tatsächlich auch Menschen nicht erlaubt, sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren.
Lässt sich aber jetzt nicht in eine Anzahl von Farben packen, dass man sagt, also ab 5 Farben kombiniert wird es dann irgendwann unübersichtlich.
Ja, das macht ja Farbgestaltung oder auch die Kunst der Malerei so komplex. Man muss sich das vorstellen, wenn man zum Beispiel, ich arbeite mit so 2.000 bis 4.000 Farben tatsächlich in meiner Gestaltung. Das sind so 2 große Farbsysteme, mit denen ich arbeite. Wenn ich die alle miteinander kombiniere, habe ich schon 150 Millionen Farbkombinationen und die brauche ich alle auch. Oft sind es eher zu wenig Farben, weil mir bestimmte Nuancen fehlen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel was grau mache, was ich auch gerne einsetze oder weiß mache, dann nehme ich irgendwie abgetönte Weißtöne. Und da habe ich mehrere hundert abgetönte Weißtöne, die tatsächlich dafür sorgen, dass es hell wird, dass es freundlich wird, dass es lichterfüllt ist, aber trotzdem nicht trist. Ne?
Ja, der Ton spielt eben auch ganz besonders mit.
Also Sie können sich das vorstellen wie beim Kochen, das ist ja ein ähnlicher Punkt. Ne? Sie können mit zu wenig, irgendwie zu wenig Gewürzen, können Sie ein Essen genauso verderben wie mit zu viel. Und dann kommt es immer darauf an, was wir kochen. Das heißt, der Kontext ist für mich entscheidend. Wo bin ich gerade? Was will man erreichen? Und dann gucke ich irgendwie, wie viel braucht es und die richtige Menge zu finden, die Balance der Farben, aber auch die richtigen Farben zu finden für den richtigen Zweck. Das ist die Kunst der Farbgestaltung.
Jetzt haben wir zu Beginn der Sendung festgestellt, wir sind heute beide in Grün gekleidet. Hätten wir das Gespräch womöglicherweise anders geführt, wären wir in Rot gekleidet gewesen oder in Blau oder Braun oder was auch immer?
Na, wir hätten uns zumindest anders eingeschätzt, wahrscheinlich anders wahrgenommen und vielleicht das Gespräch auch anders begonnen, weil wir andere Erwartungshaltungen haben einander. Das heißt, die Farben prägen tatsächlich, dafür ist ja, sind sie da. Unsere Erwartungshaltung an die Umwelt, dazu zählen auch andere Menschen, aber auch Orte. Na, unser Essen zum Beispiel. Sie können sich beim Essen das auch ganz gut vorstellen. Bei den Personen können wir gleich nochmal weitermachen. Also Da sieht man auch die Wirkung der Farben. Also ich gucke mir nicht das Essen an und denke mir dabei, ist das lecker, sondern tatsächlich, ne, irgendwie meine Hormone, mein Gehirn reagiert auf die Farben. In Bruchteilen von Sekunden, bevor ich überhaupt richtig gesehen habe, was steht da auf dem Tisch, hat mein Gehirn eine Entscheidung getroffen, mag ich das, will ich das essen oder nicht, indem es meinen Appetit anregt, Enzyme im Verdauungssystem produziert und wenn das Essen lecker aussieht, deshalb geben wir uns auch immer so viel Mühe, ja, mit den Farben des Essens, dann bekommt es uns besser, dann haben wir mehr Appetit. Problem ist nur, wenn wir eigentlich schon satt sind, ja, und jemand kommt dann mit dem Nachtisch vorbei. Oh,
der sieht also, auch noch schön aus.
Der sieht jetzt, ne, wieder so eine Mousse au Chocolat oder so, ja. Dann fällt der Blutzuckerspiegel, ob wir wollen oder nicht, ja, und sagt, der geht noch rein, ja, und ja. Dann essen wir oft zu viel. Na, und nicht das, was wir uns vorgenommen haben, das, was vielleicht gut für uns wäre.
Vielleicht können wir ganz kurz nochmal zu den Menschen kommen. Wie ist es denn bei der Persönlichkeit? Wie nehmen wir Persönlichkeit aufgrund der Farbe anders wahr?
Das ist total spannend, weil wir auch Studien dazu laufen haben, tatsächlich, wie Persönlichkeit eingeschätzt wird, je nach Farben, die wir tragen oder auch Kosmetika, Haarfarben, andere Dinge, die haben ja einen Einfluss. Das heißt, wir hätten nicht so einen gigantischen Markt an Farben, der ja größer ist als der Markt der Automobilindustrie, weil alle Produkte um uns herum werden gefärbt, um Charaktereigenschaften zu signalisieren. Also die Frage, ob ein Unternehmen offen ist oder eine Person, ob es eher, ne, irgendwo einen Status irgendwie anzeigt, ob es irgendwie ökologische, umweltfreundliche Haltung hat. Also es werden unglaublich viele Faktoren tatsächlich über Farben kommuniziert. Und Sie können das, wenn Sie Ihre Kleidung morgens aussuchen, das macht auch jeder Mensch so intuitiv tatsächlich beeinflussen. Problem ist natürlich immer, wenn wir uns nicht trauen, ja, tatsächlich denken, oh, in der Umgebung möchte ich jetzt nicht so sein, wie ich eigentlich bin und uns dann verkleiden im täglichen Leben, dann kann natürlich auch keiner, ne, erkennen, wie wir eigentlich drauf sind und unterschätzt vielleicht unsere Offenheit.
Wann haben Sie sich das letzte Mal verkleidet?
Ich habe es tatsächlich lange gemacht. Also wie ich angefangen habe in der Lehre, habe ich mich verkleidet, ganz in Schwarz angezogen. Ich dachte, das muss so sein. Ich stelle jetzt mich da oben hin und doziere jetzt tatsächlich von meinem Pult zu meinen Studierenden. Und hinterher habe ich gesagt, habt ihr noch jemand eine Frage? Niemand hat eine Frage. Niemand hat hinterfragt, was ich sage. Ich habe also gepredigt.
Zu viel Autorität.
Schwarzen Talar. Ja, also schwarz als Stammestracht der Künstler, Priester, Politiker und Intellektuellen. Ja. Man repräsentiert erstmal was. Ne? Aber niemand lässt sich darauf ein, was ich gesagt habe. Also wenn ich mit Menschen in Kontakt kommen will, was ja Bildung eigentlich ist, also sie öffnen möchte für meine Botschaften, sie dazu bringen möchte, auch das zu hinterfragen, was sie gerade hören, vielleicht mit ihrem Alltagswissen zu verbinden, dann rate ich von Schwarz dringend ab. Das ist ein Rosa, was ich jetzt habe. Oder die sogenannten femininen Farben, die gar keine femininen Farben sind, sondern einfach mehr Offenheit, mehr Extroversion, ja, und mehr Zugänglichkeit signalisieren. Dann rate ich tatsächlich, da seine Farben zu hinterfragen und zu überlegen, was man damit tun will.
Das war der Appell für mehr Farbe im Leben. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag, Professor Axel Mütter.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.